Ja, ganz schön heiß. Falls ihr auf einmal schrecklichen Durst habt oder so, dann steht einfach auf und nehmt euch was. Es könnte sein, dass ich dann irritiert gucke, aber das ist kein Problem. Hauptsache euch geht's gut. Ja, der heutige Predigtext findet am See Genezareth statt. Und ich denke, das ist ein Klassiker, sowohl die Geschichte als auch See Genezareth. Weiß natürlich jeder, was das ist. Ich habe meine Karte mitgebracht. Zack. Da kann man den See Genezareth sehen. Hier oben. Ja, für den Laser ist anscheinend kein Saft mehr. Doch, da ist der See Genezareth, hier in dieser Gegend. Und manchmal hört man, dass diese ganze Gegend da oben, Galiläa, Kapernaum und da am See, dass das so ein bisschen ja am Ende der Welt ist, für die Juden gewesen ist, so ein bisschen abgelegen. Von Jerusalem aus gesehen ist es bestimmt so, für die Pharisäer oder so ist das vielleicht auch so. Aber der See Genezareth lag an einer sehr wichtigen Straße, die hier gelb eingezeichnet ist. Das ist die Via Maris. Das ist eine wichtige Verkehrsstraße der Römer gewesen, nämlich eine Nord-Süd-Verbindung. Die ging Richtung Süden, Richtung bis nach Ägypten runter, soweit es da dann halt für die Römer runterging. Und die ging nach Norden, Richtung Damaskus. Und in Damaskus war dann sozusagen die Weggabelung einerseits weiter in den Osten und natürlich die Wege westlich Richtung Rom. Das heißt, wenn vielleicht auch von den Pharisäern her gesehen, von Jerusalem gesehen, der See Genezareth vielleicht ein bisschen abschüssig lag, war es so, dass eigentlich die Sache relativ zentral lag. Da kamen zumindest schon mal eine ganze Menge Leute vorbei, die Händler, die viele Ideen hatten und die viel berichtet haben. Ihr seht auch, dass es ein relativ tiefer Graben ist und diesen Graben hat nicht der Jordan selber gegraben, sondern das ist der sogenannte große afrikanische Grabenbruch, der sich bis rüber nach Afrika zieht. Und in diesem sehr tiefen Gebiet fließt also der Jordan einmal rein in den See Genezareth und einmal raus aus dem See Genezareth. Da die Erdkruste dort besonders dünn ist, gab es auch einige heiße Quellen. Und heiße Quellen ist natürlich das, was man jetzt gerne hätte. Zum Beispiel in Tiberias oder falls Leute schon mal in Israel in Urlaub waren, Tapka oder so, da gibt es die. Und es gibt auch Hinweise, dass sie schon zu Zeiten der Römer klar genutzt wurden. Der See ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Also das ist nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, der Bodensee ist deutlich größer. Und auch ja, die Tiefe ist vollkommen anders. Der See Genezareth ist nur bis 40 Meter tief. Das ist also, ja, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie tief ist ein Baggersee? Bitte? 20, 30, also ein bisschen tiefer als ein Baggersee ist es schon, ne? Okay, also die Fische können, wenn es ihnen zu warm wird, nach unten hin entschwinden. Ja, heutzutage ist der See Genezareth ein enorm wichtiges Trinkwasserreservoir, der sehr stark angezapft wird und sowohl der Pegel des See Genezareth wie auch vom Toten Meer, was am Ende da hinten ist, sinkt stetig, weil mehr Wasser entnommen wird, als eigentlich nachfließt. Und in den 90er Jahren wurde am Ufer des See Genezareth ein Boot, die Überreste von einem Holzboot entdeckt, die dann tatsächlich auch ungefähr aus der Zeit Jesu datiert waren. Sofort wird das Ding natürlich Jesusboot genannt, aber es ist sicherlich nicht das Boot, in dem Jesus gesessen hat. Aber man konnte an diesem Boot sehr gut sehen, wie das damals gebaut war. Plus man konnte sehen, dass einige Teile aus anderen Booten da reingebaut worden waren. Das heißt also, ja, das war wahrscheinlich ein gängiges Boot. Und vielleicht habt ihr so aus Kindergottesdienstbeschreibungen bestimmte Vorstellungen, wie so ein Boot aussah. Dieses Boot ist nach den Maßen dieses Bootes, was gefunden worden ist, in Flensburg in einer Museumswerft nachgebaut worden und ist dann Ichthys getauft worden. Und ihr seht, das sind schon eine ganze Menge Leute. Ich habe mir eigentlich so das Boot, wo Jesus drin gesessen hat, kleiner vorgestellt. Also wenn man sich vorstellt, da kommt voll Fisch, alles voll mit Fisch, bis das Ding untergeht, das ist schon eine Menge. Und man sieht auch, Petrus alleine wird dieses Boot nicht gehandelt haben, sondern der hat ein paar Leute dabei gehabt, allein 6 Ruder. Das heißt also, die waren zumindest zu 6 oder 7 Leuten dort. Das heißt, wenn es heißt, dass Petrus der Besitzer dieses Bootes war, dann war Petrus sicherlich Arbeitgeber für mindestens 5 bis 6 Leute, die mit an diesem Boot gearbeitet haben. Es hatte die Ruder und was man hier nicht sehen kann auf diesem Bild, es hat auch ein rechteckiges Segel gehabt. Vermutlich denkt ihr alle an solche Boote. So ganz winzige kleine und dann so ein Häufchen Fisch und der Petrus, der sofort, oh, komm mir nicht zu nahe oder so. Aber so sah das nicht aus. Also ein richtig großes Boot. Allerdings, wenn man dieses Bild so sieht, merkt man, das ist in Norddeutschland gemacht. Das sieht ziemlich kalt aus. Und wahrscheinlich könnt ihr euch das schon gut vorfühlen, aber ich habe gedacht, um nochmal zu sehen, wie der See Genezareth aussieht und wie man sich das vorstellen kann, wie da die Temperatur ist und wie sich das anfühlt. Ja, an so einer Stelle, sowas in der Art, da standen die Leute, haben Jesus zugehört und kamen immer näher und Jesus ist dann auf dieses Boot gestiegen. Und jetzt lese ich den Text aus Lukas 5. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, als sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ja, drei Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke, eine alltägliche Begegnung. Jesus predigt also am See. Viele wollen ihn hören. Er hat interessante Sachen zu sagen. Es gibt keine Mikrofone. Das heißt, wenn genügend Leute da sind, werden die Hinteren Schwierigkeiten haben, ihn zu verstehen und drängeln deswegen ein bisschen nach vorne. Aber es gibt nicht wie heutzutage bei irgendwelchen Veranstaltungen Absperrungen. Es gibt keine Bodyguards, die dafür sorgen, dass die Leute zu nahe an Jesus herankommen. Und so drängeln sie immer weiter ran, sind ganz nah bei Jesus in den ersten Reihen. Und das ist natürlich schwierig für die Akustik. Und so sorgt Jesus auf einer besonderen Art und Weise für eine Lösung. Er guckt sich um, sieht ein paar Fischer, die dort gerade ihre Netze flicken, bittet sie, das Boot ein paar Meter auf den See hinauszufahren und setzt sich und predigt von dort aus. Das heißt, die erste Begegnung, von der zumindest die Bibel berichtet, zwischen Jesus und Simon und den Brüdern Jakobus und Johannes geschieht vollkommen banal. Er leiht sich einfach nur ihr Boot aus. Diese Begegnung ist eine ganz alltägliche Situation. Die Fischer sind wie an jedem anderen Tag auch am Ufer und flicken ihre Netze. Okay, es kommt nicht dauernd vor, dass ein Rabbi am Ufer sich ein Boot ausleihen will, weil er predigt. Aber es ist auch keine außergewöhnliche Situation. Der Kontakt zwischen Jesus und den Jüngern wird nicht hergestellt durch so eine Frage, den zukünftigen Jüngern, wird nicht hergestellt durch so eine Frage wie, hast du dir schon mal überlegt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, Simon? Oder wollten sie schon immer mal über ethische Spezialprobleme nachdenken? Oder Jesus sagt auch nicht zu Petrus, hey, wir machen ein paar super Sachen, komm doch mal vorbei, wir würden uns freuen, dann siehst du auch mal was anderes als Fische und Netze flicken. Nein, es ist eine ganz ungezwungene Situation. Und nicht Jesus bietet großzügig den Fischern etwas an, sondern er sieht ihre Kompetenz, ihre Möglichkeiten und nutzt sie. Petrus wird sozusagen in dieser Situation schon zu einem Mitarbeiter Jesu, bevor er eigentlich ein Anhänger Jesu ist, bevor er vielleicht genau weiß, was Jesus überhaupt zu sagen hat. Für so eine Art des Umgangs innerhalb der Kirche gibt es ein tolles Wort, das ist natürlich auf Englisch, das heißt Belonging for Believing. Das heißt, ich kann zu einer Gruppe von Menschen dazugehören, bevor ich die gleiche Überzeugung habe wie diese Gruppe. Es ist nicht eine Eintrittsschwelle, wo ich erstmal nachweisen muss, ich gehöre dazu, ich bin würdig und dann darf ich mitmachen, sondern ich darf einfach mitmachen und in dem Mitmachen lerne ich kennen, wie die Dinge laufen und wie es funktioniert. Und genau diesen Ansatz macht Jesus zumindest bei Petrus, Johannes und Jakobus. Belonging for believing. Jesus sagt, hey, ich habe kein Boot, ihr habt ein Boot, ich werde hier ins Wasser gedrückt, ihr könntet mir helfen, macht doch mit. Und dann über das Mitmachen hören sie und lernen sie etwas über das, was Jesus ist und wie Jesus arbeitet. Ich glaube, unsere Strategie in der evangelischen Kirche ist oft so, dass wir sehr stark auf die richtige Überzeugung setzen. Und hier sehen wir, Jesus setzt in dieser Situation auf die praktische Tat. Das war mein erster Gedanke, nämlich eine ganz alltägliche Begegnung. Mein zweiter Gedanke, eine unglaubliche Begegnung. Jesus hat also den Fischer Simon um einen Gefallen geboten. Und eigentlich stellt sich automatisch natürlich die Frage, quasi ist ja ein Taxi, wie sieht es nun mit der Bezahlung aus? Jesus, der vermutlich ein Rabbi ist, das ist spätestens jetzt Petrus klar, fordert sie auf, am helllichten Tag auf den See zu fahren. Das war anscheinend gegen alle Traditionen, wie die Fischer dort am See gearbeitet haben. Und wenn man überlegt, dass sie die Nacht durchgefischt haben, jetzt die Netze repariert haben, dann kann man sich vorstellen, dass sie wahrscheinlich endlich langsam Feierabend machen wollten. Aber anstelle, dass sie Feierabend machen, hören sie auf Jesus. Petrus ruft seine Leute zusammen und sie fahren nochmal raus. An dieser Stelle wird meiner Meinung nach deutlich, welche unterschiedlichen Bedeutungen das Wort Glaube haben kann. Wir interpretieren in der westlichen Welt Glaube oft als ein Fürwahrhalten bestimmter Überzeugungen. Das heißt also, Petrus beginnt an Jesus zu glauben. Das bedeutet, er hat Jesus reden hören und bestimmte Teile der Rede Jesu hält er für wichtig und für richtig. Logische Folge ist, wenn Petrus dann die ganze Predigt gehört hat, Jesus mit dem Boot fertig ist, dass Petrus vielleicht hinterher noch auf Jesus zukommt und sagt, Mensch, super Predigt, ich habe interessante Aspekte mitgenommen, vielleicht stellt Petrus noch die eine oder andere Frage und bedankt sich bei der tollen Predigt, bei der guten Botschaft und sagt, und ich werde dich unterstützen, weil ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Du hast mich überzeugt. Das ist, glaube ich, wie wir oft Glauben sehen, als ein von Wahrhalten von Aspekten und jemand ist dann Christ, wenn er bestimmte Aspekte wahrhält und nicht. Und wenn er bestimmte Sachen nicht glaubt, dann, oh oh, dann wird's schon schwierig. Aber wir definieren Glaube ganz oft über diesen kognitiven Bereich. Meiner Meinung nach kann man hier beim Petrus sehen, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt. Dass in diesem Kontext, in dieser Situation von Petrus, es nicht darum geht, dass Petrus eine bestimmte Sache für wahr hält, sondern Glaube ist in diesem Sinne Vertrauen. Er sagt, als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus ins tiefe Wasser, dort sollt ihr eure Netze ausfangen. Und Simon antwortet, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Jesus gibt also eine Anweisung, die in den Erfahrungskontext von Petrus und seinen Leuten keinen Sinn macht, aber sie vertrauen Jesus und rudern nochmal hinaus. Und die Skepsis, die sie irgendwie drin haben, steckt in diesem Wort, die ganze Nacht haben wir hart gearbeitet, aber. Und da kommt jetzt das Vertrauen, weil du es sagst, will ich es machen. Petrus vertraut darauf, dass Jesus sie nicht veräppeln will und sie einfach nochmal eine Runde paddeln lässt bei der Hitze, sondern er vertraut darauf, dass Jesus das Richtige sagt, das Richtige weiß. Das ist auch Glauben. Er glaubt auch an Jesus, aber dieser Glaube ist nicht ein kognitiv für Wahrhalten. Vielleicht denkt er ja im Hinterkopf immer noch sogar, der spinnt, aber er vertraut. Und ich glaube, das ist eine Art des Glaubens, die wir viel deutlicher wahrnehmen müssen. und die wir fördern müssen. Nicht nur, dass wir wissen, was wir glauben und darüber nachdenken und gucken, wie das alles zusammenhängt, sondern auch, dass wir dieses Vertrauen haben darauf, dass das, was Gott sagt, was Jesus sagt, dass das seinen Sinn macht. Unter Umständen sogar in Situationen, wo wir sagen würden, das passt nach meinem Erfahrungskontext nicht. Und es gibt einige Aussagen der Bibel, wo wir sicherlich sagen würden, das passt in meinen Erfahrungskontext nicht. Warum soll ich das machen? Das ist vollkommen ungeschickt. Und das Vertrauen, der Glaube, der vertraut, würde uns die Kraft geben, das zu tun. Ja, und nur deswegen, nicht weil Petrus die richtigen Sachen sieht und wahrnimmt, sondern weil Petrus diesen Vertrauensschritt macht und etwas tut, von dem er selber nicht überzeugt ist ganz, aber Jesus vertraut, darum erlebt er diese unglaubliche Begegnung, in dem dieser ganze Fischfang kommt. Und jetzt kommt mein dritter Gedanke, eine verändernde Begegnung. Nun, man kann viel darüber diskutieren, dass das eine Wundergeschichte ist und ob das möglich ist mit diesen Fischen. Und es gibt da Traditionen, die versuchen zu erklären, dass Fische manchmal im Schwarm bei bestimmten Wettersituationen ganz plötzlich unter der Oberfläche sind. Andere sagen, ach, das ist alles Kokolores, lass uns das mal mit dem Fischfang vergessen oder so. Die Frage ist für mich, was ist wirklich ein Wunder? Und ich muss sagen, wenn ich mich selber betrachte, ich bin jetzt 53 Jahre alt, und wenn ich mir diese Welt betrachte, wie sie so läuft, wir als Menschheit, als gesamte Menschheit, was wäre wirklich ein außergewöhnliches, großes Wunder? Ein überdimensionaler Fischfang oder dass Menschen grundsätzlich ihr Verhalten ändern? Und ich muss, wenn ich mich selber betrachte, muss ich sagen, das größere Wunder in meinem Leben wäre kein außergewöhnlicher Fischfang, sondern wenn ich ein paar bestimmte Kernpunkte meines Lebens, die ich seitdem ich 13, 14 bin, mit mir rumschlippe, wenn ich die ändern könnte. Und wie sieht es mit uns als Menschheit aus? Wir haben so viele Erfindungen, wir sind so dermaßen schlau, haben voll die Ahnung oder so, aber haben wir wirklich als Menschheit irgendwo irgendetwas richtig deutlich vorwärts gebracht, dass unabhängige Beobachter sagen könnten, grundlegende Probleme der Menschheit sind jetzt endlich gelöst, die Menschen haben sich verändert und machen es jetzt deutlich besser? Kann man das für die Gesamtmenschheit wirklich sehen? Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, ein großes Wunder ist es, wenn ein Mensch sein Leben verändern kann. Wenn ein Mensch wegkommt von destruktivem Verhalten und ein positives Handeln machen kann. Ein großes Wunder ist, wenn Menschen statt zu hassen, anfangen zu lieben. Statt nachtragend zu sein, anfangen zu vergeben. Jetzt ist Fischer voll ein Beruf, der voll okay ist, und Petrus hat da nicht etwas Schlimmes aufgegeben, um was super Besseres zu sein. Aber diese Geschichte endet damit, dass es heißt, dass Petrus und Jakobus und Johannes ihr Leben grundsätzlich ändern, die Fischerboote dalassen und mit Jesus losziehen. Und das ist meiner Meinung nach das richtig große Wunder an dieser Geschichte. Das ist das Besondere, das Außergewöhnliche an dieser Begegnung. Dass diese Begegnung eine verändernde Begegnung ist. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, ja, das wäre schon ein typischer Hinweis, weil was machen mit diesem Wort Menschenfischer, was machen nämlich Fischer? Sie fangen die Fische, nehmen sie aus und leben davon. Und das wäre ein Hinweis darauf, wie Kirche sich gebärt hätte in den letzten 2000 Jahren. Ich glaube, dass Jesus das miteinander verbindet, Menschen und Fischer. Damit macht, glaube ich, Jesus deutlich, auf der einen Seite beginnt für dich was vollkommen Neues und auf der anderen Seite bist es immer noch du. Es ist dein Leben. Du brauchst nicht das Gefühl haben, du wirst auf eine Art und Weise umgekrempelt und gehirngewaschen, dass du nicht mehr du selbst bist, sondern du bist noch Fischer. Du Du hast nur eine neue Vision. Noch ein zweiter Gedanke steckt für mich in diesem Menschenfischer drin. Nämlich, warum hat Petrus gefischt? Weil das so super ist, Fischer zu sein am See Genezareth? Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur so, weil sein Vater schon Fischer war und sein Großvater Fischer war, hat das Boot geerbt und einer muss die Familientradition vorführen. Keine Ahnung, aber er hat es als Lebensunterhalt gemacht. Das war nicht nur Spaß, sondern er musste davon leben. Und von seinem Fischfang hing ab, ob seine Familie was zu essen hat oder nicht, wie es gut geht, ob sie nicht gut geht. Das war seine Lebensaufgabe, sein Lebensinhalt. Und wenn Jesus jetzt sagt, du wirst Menschenfischer, dann macht Jesus deutlich, deine erste Priorität ist nicht mehr zu gucken, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt, wie kann ich überleben, sondern jetzt ist deine erste Priorität Menschenfischer. Das heißt, deine erste Priorität ist jetzt das Reich Gottes. So kann man das auch noch verstehen. Beides deutet auf eine Änderung hin, aber keine Gehirnwaschenänderung, wo ein Mensch vollkommen überfremdet wird, sondern wo ein Mensch der Mensch, der er ist und sich trotzdem verändert. Und das ist, finde ich, ein großes Wunder. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, dass es Dinge gibt in eurem Leben, wo ihr so gerne euch wünschen würdet, dass ihr darüber wegkommt, dass ihr da weiterkommt. Vielleicht gibt es Dinge, wo ihr immer wieder drauf reinfallt und denkt, ich mache immer diesen Fehler. Warum rutschen mir immer diese doofen Wörter raus? Warum werde ich aggressiv oder so? Das große Wunder ist, wenn Menschen sich verändern. Und das ist meiner Meinung nach eine Verheißung, die in diesem Text drinsteckt, in der Einladung, werde Menschenfischer. Du bleibst, du kannst die gleiche Person bleiben, du bist, wer du bist, aber du kannst eine neue Ausrichtung haben und Gott kann dich verändern. Ich möchte euch einladen, dass wir eine kurze Stille machen und wenn es etwas gibt, was ihr Gott gerne geben möchtet, wo ihr sagt, das würde ich so gerne, dass, wenn sich das verändern würde und das in Gottes Sinne ist, diese Veränderung, dann vertraut Gott das an und ich spreche dann zum Abschluss der Stille ein kurzes Gebet. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns rufst, Menschenfischer zu sein. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht überfremden willst, sondern dass du uns rufst, so wie wir sind. Aber dass du uns trotzdem verändern willst. Und wir möchten dich bitten um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass diese Kraft wirklich durch die Zimmer unserer Lebenswohnungen weht und Veränderungen bringt. Und du weißt, an welche Bereiche wir gedacht haben, die nicht gut sind für uns oder für andere. Wir möchten dich bitten, Heiliger Geist, dass du dort hineinwehst und uns hilfst, Veränderung zu gewinnen, vorwärts zu bringen, zu denken, zu tun. Amen. Wir singen ein Lied und das heißt, werd ich dir folgen.